Birgit Tereus-Roggendorf ist für ihre neue Funktion als Geschäftsführerin des Live-Projekts Hamburg nicht nur als zweifache Mami mit ihrem Mann und den beiden Kindern von Barcelona nach Hamburg gezogen, sie war zu dem Zeitpunkt auch schwanger. Und das mit Zwillingen. Ihr stand also ein beruflicher Neuanfang bevor, ein örtlicher Neuanfang mit Umzug ihrer Familie in ein anderes Land und gleich zwei Neuzugänge für die gesamte Familie. Bei Kind 1 und Kind 2 war sie jeweils gute 4 Monate raus, was in Barcelona lebend relativ normal ist. Was denkt ihr, wie lange sie sich für die neue private und berufliche Herausforderung nahm? Und was ist diese neue Herausforderung beruflich gesehen genau? Das Bauprojekt Live Hamburg, dem Birgit Tereus-Roggendorf als Geschäftsführerin vorsteht, entspringt dem Gedanken, einen Ort der Gemeinschaft und Vielfalt zu schaffen und Menschen in ihre Stärke zu bringen. Unter anderem zieht Learn Live in das Gebäude ein, für die Birgit vorher gearbeitet hat. Learn Live ist eine Art Schule oder Bildungsinstitution für Kinder ab der 1. Klasse, die wie kleine Startups aufgebaut sind und projektbasiert Themen bearbeiten. Also ist gerade beispielsweise das Thema Universum an der Reihe, dann werden die üblichen Lerninhalte passend dazu gewählt. Wie berechne ich den Weg zum Mond? Was benötigt eine Rakete zum Start? Welches Leben findet man dort oben oder warum eben auch keins? Ruft man die Website auf, erfährt man, mit Live Hamburg entsteht ein zukunftsorientierter Campus für lebenslanges und selbstbestimmtes Lernen, erfüllendes Arbeiten und ganzheitliches Wohlbefinden. Es wird eine Kita, eine Schule, ein digitales Lernzentrum, Werkstätten und Kreativlabore sowie Bewegungsangebote, Coworking und Ruhebereiche, Gesundheitscenter, Community-Angebote, Urban Gardening, Aufführungsflächen, Café, Bistro und Sozialräume für generationsübergreifendes Miteinander unter einem Dach geben. Klingt vielversprechend. Wie Birgit all das unter ihrem eigenen Dach mit 4 Kindern und Mann vereint, das hört ihr jetzt. Viel Spaß mit The Mumpany und Birgit Tereus-Roggendorf.
Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business.
Ich habe mich vorher gefragt, wie man das wird, was du heute bist und wie du es benennen würdest. Und ich hatte dich ja gebeten, eine kleine Kurzvita mir vorher abzuschicken, damit ich die Chronologie nicht durcheinander bekomme. Und da sind mir sofort die Jahre 2012 bis 2019 aufgefallen. Da stand, und ich lese kurz ab, Herrenknecht AG in der Nähe von Freiburg, Business Development für Tunnelbau im Bereich Wasser und Abwasser. Und das ist ein ziemlich langer Zeitraum, 2012 bis 2019. In diesen Zeitraum fallen auch solche Sachen wie Fernbeziehung, Ehe oder sagen wir mal Hochzeit und das eine oder andere Kind. Also es muss wirklich ein Herzensprojekt gewesen sein. Wieso Abwasser und Wasser und Tunnelbau und überhaupt? Wie kam es dazu?
Also merkst du nicht, ich habe mich immer treiben lassen von Dingen, die mich begeistert haben. Und ich bin relativ früh, also ich hole ein bisschen aus. Ich bin nach der Uni, habe ich gesagt, irgendwie muss man mit BWL was Sinnvolles anfangen und habe Mohamed Yunus gefunden, der damals durch die Mikrokredite bekannt war. Und dann das neue Thema hatte, soziales Unternehmertum, wie funktioniert sowas? Und das war eine unglaublich prägende Erfahrung. Und trotzdem kam ich zu dem Schluss, es ist noch nicht das ganz Richtige, weil ich immer das Gefühl hatte, diese Schnittstelle zwischen ich bin sozial und trotzdem muss ich Geld verdienen, das war auch unglaublich schwierig. Und damals gab es Social Entrepreneurship quasi noch gar nicht. Und dann bin ich nach dem MBA gesagt, okay, dann musst du irgendwo anders diese Sinnsuche weitertreiben und kam auf den Mittelstand. Was daran liegt, dass ich irgendwie aus einem Familienunternehmen komme und immer das Gefühl hatte, das sind sehr verantwortliche Unternehmen, die sich um viel Gedanken machen. Und ich wollte, ich weiß nicht wieso, ich wollte unbedingt Industrie. Ich fand produzieren, Maschinendreck laut, großartig. Ja. Und habe mich auf Raten von meinem Freund hin, also damals ein Bekannter, der hat gesagt, bewerb dich einfach bei 50 Unternehmen und dann guck dir die alle an und hinterher wirst du wissen, was du willst. Und ich habe mich tatsächlich, glaube ich, am Ende bei 30 beworben, hatte 25 Vorstellungsgespräche und hatte dann irgendwie am Ende 3 Offer, und die ich dann mir angeguckt habe, und das war einmal der ganze Industriegürtel lang. Und ich muss sagen, ich war bei diesen Tunnelmaschinen und war so begeistert von diesen riesen Dingern. Und das Unternehmen war einfach, also in erster Generation, 1970 gegründet, vom Eigentümer geführt. Und der sagte, wissen Sie, mir ist eigentlich egal, was Sie können, mir ist wichtig, was Sie am Ende machen.
Ja.
Und ich fand es so, ich dachte, das entsprach so meiner Vorstellung. Und es gab keine Hierarchien und Strukturen, auf den ersten Blick zumindest. Und ich wollte da unbedingt rein. Und ich hatte auch irgendwie Lust, mich in so einer Männerdomäne zu beweisen. Und um ehrlich zu sein, war dann die Aufgabe irgendwie, mach Marktentwicklung für Afrika. Und da war der einzige logische Eintritt in dieses Wasserabwasserthema, weil das was ist, was in Afrika sehr beschäftigt.
Ja.
Und so bin ich da gelandet. Und dann habe ich mich da durchgebissen.
Und jetzt haben wir schon angedeutet, es gab eine Fernbeziehung zu dem Zeitpunkt. Die war von wo nach wo?
Die war von Freiburg nach Barcelona.
Das heißt, du in Freiburg und dein...
Mein Mann, genau, jetzt Mann. Damals jetzt Mann. In Barcelona. Wir kannten uns schon aus Studienzeiten und fanden uns immer nett, aber hatten uns das nicht so ganz eingestanden. Und dann war plötzlich, standen wir wieder voreinander an Silvester. Und das war dieser berühmte, ich wollte eigentlich dir schon immer sagen.
Ja.
Und dann haben wir relativ schnell beschlossen, dass wir auch heiraten wollen. Und dann haben wir gesagt, ich war sehr der Verfechter dafür zu sagen, ich ändere aber nichts an meinem Ort und an meinem Job, bis Kinder kommen, weil ich habe das Gefühl, das ist meine Zeit, wo ich machen kann, was ich möchte und nicht gebunden bin.
Ja.
Und konnte mir auch überhaupt nicht vorstellen, nach Barcelona zu ziehen. Das war für mich total abstrakt.
Das heißt, er war wahrscheinlich beruflich nach Barcelona gezogen?
Genau, oder? Er hat studiert, hat er gegründet und hatte sein Unternehmen und war auch das wollten wir ihm lassen. Er hatte da gerade durchgestartet und wir können jetzt nicht einfach abblasen, nur weil wir uns gefunden haben. Und haben dann aber sehr hart gesagt, wir sehen uns eigentlich jedes Wochenende oder alle zwei Wochen. Und haben gesagt, das ist dann einfach unser Investment in die Beziehung und dafür haben wir beide, also ich meine, man verdient ja auch in Deutschland mal locker 30-40% mehr als in Spanien und haben dann gesagt, das ist dann unser Investment und dann ging das gut.
Aber das heißt, ihr habt diese Beziehung vorangetrieben, ohne wirklich zusammen gewohnt zu haben, also...
Ja, wir haben nie zusammen gewohnt. Wir hatten unser erstes Date war auch echt süß, das war ein Skype-Date. Da hatte er mir eine Einladung geschenkt zum Nudelessen. Und ich kam aus dem Gym und dachte, kommt er jetzt, steht er vor der Tür?
Oh nein.
Aber nein, es klängelte der Italiener von nebenan und er brachte mir ein Drei-Gänge-Menü und wir machten Skype an und Tom, wie schön, dass du da bist und hier kannst du eine Jacke aufhängen und wir liefen mit seinem Handy also durch die Wohnung, schenken uns unendlich viel Wein nach. Ich glaube, wir haben jede anderthalb Flaschen Wein getrunken bei diesem Skype-Date und das ging auch von 19 Uhr bis 3 Uhr morgens.
Ja.
Und dann wurde so eine Routine und wir haben echt relativ viel, damals noch Skype, gibt es heute glaube ich gar nicht mehr, Abende verbracht und die dann auch sehr intensiv waren, weil man sich wirklich miteinander befasst. Und nicht nebeneinander erlebt. Und ach, irgendwie, wir waren sehr zuversichtlich, dass sich alles andere fügen wird. Ich meine, Kinder kriegen, machst du ja auch nicht schon zur Probe, sondern das...
Das ist richtig. Aber es war klar, dass wenn Kinder kommen sollten, ihr schon an einen Ort ziehen würdet? Oder hättest du auch in Erwägung gezogen zu sagen, ausprobieren kann man es ja mal an getrennten Orten?
Ja, also wir haben tatsächlich lange, lange überlegt, was wir machen. Weil ich ein ganz großer Fan, zum Leidwesen manchmal meiner Familie, der 8 Optionen bin. Das heißt, wenn auch immer große Entscheidungen anstehen, versuche ich 8 Lösungsmöglichkeiten.
Nein, das habe ich noch nie gehört. Wieso 8?
Das war immer, irgendwie habe ich in irgendeinem Coaching mal gelernt.
Okay.
Aber 8, wieso 8 ist sicherlich, weil du dann anfängst an Dinge zu denken, die du nie im ersten Schritt überlegt hattest. Und dadurch hatten wir wirklich von Tom verkauft sein Unternehmen, wir pendeln, ich ziehe nach Barcelona, wir fangen so an und ändern. Wir hatten alle möglichen Varianten und dann habe ich am Ende gesagt, nein, ich möchte für mich und meine Familie, dass wir zusammenleben und ich komme, weil ich das mein Idealbild von Familie ist.
Ja.
Und mir war es total wichtig, dass ich weder für ihn dahin ziehe und es hinterher vielleicht bereue oder noch für mein Kind und hinterher quasi... Kind den Vorwurf mache, deinetwegen sitze ich jetzt hier, habe keine Freunde, kann die Sprache nicht. Das lief so in meinem Kopf ab. Und es war mir einfach wichtig.
Das 8-Optionen-Modell.
Das ist super.
Okay, das muss ich mir immer merken. Es stimmt, 8 sind so viele, dass man wirklich da ein bisschen kramen muss und dann vielleicht nicht auf die ersten 3, 4, 5 schafft man vielleicht noch und dann muss man wühlen.
Und da muss man echt wühlen und das finde ich macht es aber so charmant, weil du ja manchmal dann die 8 Optionen willst im Zweifel gar nicht, aber du hast das Gefühl, ich habe mir alle Freiheit genommen. Ne? Also dass man auch, und ich finde, das hat auch diese Fernbeziehung so gut gemacht, weil immer für mich eine Option war, wenn es nicht klappt, kündige ich meinen Job und ziehe nach Spanien.
Ja.
Das war überhaupt kein Thema und das habe ich auch jeden Tag als ganz reelle Option mitgenommen und dann finde ich, gehst du ganz anders in so eine Situation, weil du sagst, du hast Handlungsmöglichkeiten. Das ist mir immer total wichtig.
Ja, das stimmt. Okay, du wurdest schwanger, zu dem Zeitpunkt noch bei Freiburg. Die 8 Optionen standen auf dem Zettel, aber die Entscheidung stand fest, du gehst nach Barcelona.
Ja.
Wie war das konkret? Was für eine Anstellungsposition hattest du und wusstest du, was du in Barcelona machen möchtest? Oder dachtest du, ich ziehe erstmal hin und dann ist Elternzeit?
Nee, ich wusste nicht und ich wusste, dass ich ohne meine Sprachkenntnisse da auch gar nicht weiterkomme. Also habe ich meinem Chef gesagt, lieber Herr Schaffhauser, Sie mögen mich ja so gerne, können Sie sich vorstellen, dass ich remote arbeite?
Ah ja.
Gab es bei Herrenknecht nicht.
In welchem Jahr sind wir gerade?
Wir sind im Jahr 2015.
15.
Aber bei Herrenknecht gibt es das bis heute. Okay. Das ist wirklich, also diese Kultur gab es nicht und ich habe gesagt, Sie schätzen mich so, der war sehr traurig, dass ich gegangen bin. Ich habe viel mit, der war Vorstand von unserer Business Unit. Und dann habe ich gesagt, ich kann mir das vorstellen. Und dann hat er gesagt, okay, wir probieren das. Und wir hatten das aber zeitlich befristet, glaube ich, auf ein Jahr. Und dann bin ich ehrlich gesagt mit einem 50%-Vertrag an einer deutschen Firma nach Spanien gezogen. So.
Das hat ja ein paar Vorteile, was so Mutterschutz und Elternzeit angeht. Oder hast du es nicht so empfunden? Wir haben im Vorgespräch schon mal festgestellt, dass wir beide Caroline von der Mosel kennen. Und Caro hat eben auch ein Kind in Barcelona bekommen. Und seitdem weiß ich auch tatsächlich erst, dass in der Regel die Mütter nach 3 Monaten zurückkehren in ihren Job.
Ja, allerdings hatte ich mich, und das war aber aus verschiedensten Gründen für mich sinnvoll, mich über die spanische Niederlassung anstellen lassen.
Ah
und
ja, okay.
Das war, damit hatte ich einen spanischen Arbeitsvertrag und das war für uns alle einfach abzubilden, weil es gab irgendwie einfach Komplikationen in der Abwicklung, wenn wir es anders gemacht hätten. Und dadurch bin ich dann unter das spanische Gesetz gefahren und dann lief das nach dem spanischen Modus. Was mir aber ehrlich gesagt gefallen hat, weil ich mich nie, ich wäre nie auf die Idee gekommen, nach 4 Monaten wieder anzufangen zu arbeiten. Und ich habe das dann, da kriegst du irgendwie noch ein paar Wochen für, wenn du stillst und sonst was. Also kannst du auf 4 Monate ungefähr stretchen und dann musst du wieder anfangen. Und ich glaube, das war die größte Chance, die ich in meinem Leben bekommen habe.
Inwiefern, das musst du erklären.
Weil ich dadurch das erste Mal das Gefühl habe, ich mache die Dinge nicht so, wie sie alle machen, sondern ich gehe einen Weg, den ich einfach ausprobiere. Und wenn ich sage, es funktioniert nicht, dann ändere ich das. Und das war meine.
Ach,
und
spannend.
Und es war einfach für unser Verhältnis von meinem Mann und mir, für die ganze Ehe, ich glaube, es war ein Riesenunterschied, dass ich berufstätig war. Das hätte ich mir auch nie vorgestellt. Und ich habe irgendwann saßen wir abends zusammen und ich habe gesagt, ist dir bewusst, dass wir anfangen, ein Leben zu führen, was wir uns nie ausgemalt haben?
Ja.
Und wollen wir das?
Ja.
Willst du, dass ich meinen Job verfolge und den auch früh verfolge, wie eine Nanny haben? Und bist du auch bereit? Und das war dann die zweite große Diskussion, irgendwann zurückzustecken, weil ich glaube, für uns als Familie ist es nicht gut, wenn wir das auf Dauer so machen. Er war wahnsinnig viel weg und ich war einfach total überlastet, weil ich mit Kind zu Hause war und gearbeitet habe und mich um alles gekümmert habe. Und dann haben wir das nach und nach über unsere 4 Kinder, das Modell verfeinert und jetzt sind wir eigentlich bei, jeder arbeitet 75%.
Ah ja, da kommen wir gleich noch hin. Der Weg dahin interessiert mich aber noch. Das war noch kein Modell, das ihr euch vorher ausgemalt habt, weil es das in eurem Umkreis nicht gab?
Ja, und weil ich irgendwie sehr, ich hatte das sehr fix in mir drin, eine Mutter braucht das Kind mindestens ein Jahr und das, ich habe das auch nie hinterfragt und ich weiß auch nicht.
Ist es in Spanien denn üblicher, dass dann, wenn die Kinder oder wenn die Mütter früher wieder zurück müssen, Nannys eingesetzt werden, Kindermädchen eingesetzt werden oder ist da auch Kita, Krippe und so weiter schon Thema in dem Alter?
Ja, also in meinen Augen leider ist die Krippe natürlich ab 4 Monate schon und das ist teilweise wirklich, finde ich, extrem für die Kinder, weil die auch so wahnsinnig früh krank werden, extrem viel Bronchitis und Lungenentzündung und sowas. Aber natürlich hat Familien in Spanien einen ganz anderen Stellenwert und Großeltern packen damit an und die von vor Ort sind, die helfen sich eigentlich mit den Eltern über die Runden und mit Nannys und dann irgendwann ab 1 oder 2 gehen sie auch in den Kindergarten.
Und die Sprache, auch wenn du es in einem deutschen Unternehmen quasi arbeitest, muss man ja trotzdem lernen, sonst hat man ja gesellschaftlich jetzt eher ein einsames Leben wahrscheinlich.
Genau, ich habe mich dann auch den Kopf über reingeworfen, ich glaube mein erster Satz, den könnte ich heute nicht mehr, aber war meine Fruchtblase ist geplatzt und ich dachte, das ist
das braucht man.
Wichtig. Genau. Und dann habe ich mich über das Hebammenvokabular hin weiterentwickelt, zu Kinderliedern. Und
ja, genau.
Ja.
Man lernt dann mit dem Kind quasi. Genau. Ist das Kind auch das erste Kind zweisprachig aufgewachsen?
Ja, das zweite ist auch noch da geworden. Also die sprechen beide sehr gut Spanisch und lachen immer über mich, wenn ich rede. Wobei ich finde, ich kann das auch mittlerweile sehr gut. Genau. Und selbst die Kleinen, wir haben, also die hier geboren sind, mein Mann hat beschlossen, weiter Spanisch zu reden, weil wir dachten, besser, sie können es irgendwie als gar nicht.
Ja.
Und selbst die ist lustig, der Erste hat jetzt gerade sein erstes Wort, ist Hola.
Süß. Okay, also Kind Nummer 1 und du hast gerade schon verraten, Kind Nummer 2 auch in Barcelona geboren.
Ja.
Das heißt, beide Male nur kurze, also aus deutscher Sicht kurze Elternzeit von knappen 4 Monaten. Was bringt das für dich emotional oder brachte das für dich emotional mit sich? Also du hast schon gesagt, es hat auf jeden Fall einen Stein dafür gelegt, wie eure Beziehung miteinander ist, also mit deinem jetzigen Mann. Einfach die Tatsache, dass du eine arbeitende Frau bist und nicht eine Hausfrau, die zu Hause sich um die Kinder kümmert. Also das wird sicherlich ein Faktor gewesen sein. Ansonsten, ist das alles für dich gut machbar gewesen emotional oder hast du Stress empfunden und Druck vielleicht von außen?
Also es war überhaupt kein Erwartungsdruck und das war total entlastend, weil ich mich in so einer schönen Situation war. Ich war ja Deutsch und Spanien, das heißt, ich war weder Spanisch noch war ich Deutsch und ich konnte eigentlich ein bisschen machen, wie ich es wollte. Ich hatte das Gefühl, es hat keiner einen Ratschlag für mich, weil ich mich eigentlich immer ein bisschen auf die andere Kultur berufen konnte. Ja. Wir machen das halt hier so, ne? Und auch wenn von Deutschland jemand kam, sagt, das ist hier ganz normal, das machen alle, das machen wir halt auch so. Und das, glaube ich, war total gut, um diesen gesellschaftlichen Druck wegzunehmen. Was mich natürlich total beschäftigt hat, war, was macht das mit meinem Kind? Und dann habe ich Bücher ohne Ende gelesen, wie viel Mutter braucht das Kind und was heißt das und wie Bindung und so weiter. Und dann habe ich aber auch da gemerkt, es war vielleicht auch von der Natur gewollt, also mein Kind wollte keine Flasche nehmen und hat nur gestillt.
Ja.
Mit dem Erfolg, dass ich dann mit diesem 4 Monate alten Kind, wenn ich reisen musste, gereist bin. Und das habe ich mit nach Madrid auf Tagesausflüge und sonst wie genommen. Und dann kam im Zweifel die Nanny mit und das Kind hat im Nachbarraum gespielt und ich habe es alle 2 Stunden gestillt, weil es anders nicht ging.
Ja.
Und,
auch bei Kind Nummer 2 noch? Oder war das noch?
Nee, das hat die Flasche genommen.
Das okay.
Entstand. Aber da habe ich dann gemerkt, man kann anfangen, Regeln zu setzen.
Ja.
Und man kann einfach Dinge, also ich habe dann selbstverständlich, dass ich mit meinem Kind komme, wenn ich über 5 Tage nach Deutschland reise. Und dann musste mein Arbeitgeber damit klarkommen, dass ein Meetingraum wurde dann für mein Kind gebucht und da saß das dann halt den ganzen Tag drin. Und dann habe ich plötzlich Freunde kennengelernt, die eine hatte in Nigeria gelebt zu dem Zeitpunkt, die gesagt, so machen wir das hier immer. Und meine Kollegen bringen ihre Kinder auch noch mit.
Ja.
Und da hat mich, glaube ich, für mich sich so ein Universum eröffnet, der ich guck, was ich brauche und dann schaue ich, dass ich so hingekriege.
Ja.
Und das ist auch, glaube ich, das, was mich in diesem ganzen Elternsein am meisten geprägt hat. Dass ich glaube, wir müssen viel mehr hinterfragen und viel mehr reflektieren, weil wir ganz viel mit Vorstellungen dieses Elterndasein rutschen, dass wir Dinge als gegeben nehmen, die gar nicht gegeben sind.
Ja, stimmt. Dafür muss man sich selbst manchmal gut zuhören. Und hast du in der Wahrnehmung anderer, vielleicht auch männlicher Kollegen, männlicher Vorgesetzter, mal sowas empfunden wie, jetzt kommt die hier mit ihrem Kind, hat sie das nicht anders im Griff? Oder ist es einfach, was du gerade schon meinst, diese 2 Kulturen gar nicht gegeben gewesen?
Ach, ich glaube, das gab es immer wieder. Also ich erinnere mich auch, als ich in einer Konferenz aufgeschlagen bin, das war in Danzig zum Thema Hydropower-Tunnel und da bin ich dann mit meinem Baby da angereist, hatte meine Mutter sollte mitkommen, die konnte dann nicht, dann ist ihr Freund mitgekommen. Das war dann auch ein bisschen lustig, weil glaube ich alle dachten, es sei mein Mann. Naja, auf jeden Fall, das war total schräg, aber ich hatte das Gefühl auch in dem Moment, nee, du fängst eine Lanze zu brechen für was Größeres, nämlich dass Frauen parkettfähig sind und Mütter sind parkettfähig mit ihren Kindern. Und das, wenn, also, es ist ja auch so, für einen selber ist es überhaupt kein Problem. Es ist anstrengend, aber es geht. Das Problem ist alle anderen, die irritiert sind, wenn du anfängst, dein Kind zu stillen oder sonst irgendwas.
Ja, ne? Stimmt.
Und ich fand irgendwie, ich glaube ehrlich gesagt, dass viele Leute das vielleicht erst komisch fanden und dann in der Selbstverständlichkeit das gesehen haben als Impuls. Sie fanden es nicht selbstverständlich, aber ich glaube, es war okay. Du musst halt liefern. Ne?
Ja.
Also das geht natürlich nur in Kombination.
Ja. Zu dem Zeitpunkt war dein Mann noch 100% und deine, wie würdest du sagen, wie viel Prozent waren das bei dir?
50. Das
50.
War auch streng. Genau, das habe ich eigentlich bis Kind 2 50 gemacht und dann habe ich meinen Job gewechselt und da habe ich dann aufgestockt das erste Mal.
Auf 100?
Auf 80.
Auf 80.
Ich habe mich 100 nicht getraut.
Ja. Wie alt waren die Kinder zu dem Zeitpunkt?
Der Große war 3 und die Kleine war knapp 1.
Okay.
Und das war für mich eine große Überwindung emotional. Weil damit hatte ich mich eigentlich entschieden, dass ich das Kind in der Kita habe und dann erst nachmittags sehe. In Spanien ging das dann von 9 bis 16 Uhr. Und ich war dann auch oft erst um 17 oder 18 Uhr zu Hause. Und das war schon so, dass ich echt viel Gewissensbisse habe, ob das in Ordnung war oder nicht. Aber wir haben dann, glaube ich, neue Routinen gefunden, die das dann irgendwie wieder wettgemacht haben. In meinen Augen für meine Familie. Ich glaube, da kann man nicht generell.
Und dadurch, dass ihr beide nicht aus Spanien kommt, habt ihr kein Family Support System, sondern eure Unterstützung war eben die Nanny.
Ja.
Das heißt, die habt ihr über die Jahre mitgenommen oder wurde die mal zwischendurch ausgetauscht?
Hatten wir erst eine, die ist dann tollerweise Tagesmutter geworden. Das spielte uns in die Karten. Ja. Und ist er da weiterhin gegangen und hatte sogar noch sozialen Kontakt. Und dann habe ich eine neue gefunden und die ist es tatsächlich geblieben und die haben wir auch mit nach Deutschland genommen. Die konnten wir überzeugen, dass sie jetzt zumindest die für 2-3 Jahre mitkommt.
Okay. Auch dahin kommen wir gleich noch. Ich will noch ein bisschen weiter bohren. Habt ihr andere Hilfe in Anspruch genommen? Also ich sag mal Haushaltshilfe. Punkt.
Also ja, wir hatten eine Putzfrau noch, die gekommen ist, eine ganze Weile. Gerade in dieser neugeborenen Phase, wo du ja gefühlt irgendwie den ganzen Tag wäschst. Also wir hatten so ein Spuckkind, das war echt super grauenvoll. Und weil ich gemerkt habe, dass es gut ist, dass du nochmal ein Backup hast. Wenn Nanny ist ja auch manchmal krank und dann fällt dir nicht alles zusammen. Aber das war, haben wir dann auch irgendwann wieder abgestellt. Ne? Das war eher so ein bisschen was man halt brauchte zu dem Moment.
Und jetzt hast du gerade schon gesagt, du hast was an einer beruflichen Situation geändert. Du hast aufgestockt auf 80%, aber nicht mehr innerhalb von Herrenknecht, sondern auch tatsächlich mit einer ganz neuen.
Genau. Dann hatte ich mich, wir waren eigentlich immer sicher, dass wir nach ein paar Jahren zurück nach Deutschland kamen und das war dann irgendwie nicht in Sicht. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich kann nicht warten auf diesen nächsten Impuls von außen, sondern ich muss mich selber verändern. Und das kam, ich nenne das immer, das ist die Mutterkrise. Ich beobachte das bei vielen Freunden. Du kriegst Kinder und plötzlich eröffnet sich dir ein Universum, mit dem du dich vielleicht noch nie befasst hast. Und das hat mich schon sehr zu der Sinnfrage getrieben. Bin ich hier in diesem Konzern bei Herrenknecht richtig angesiedelt? Und da war für mich ganz ausschlaggebend, die einfach auch als Frau. Ja, und das war eine reine Männerdomäne und ich konnte eigentlich auch absehen, dass ich da jetzt nicht Riesensprünge vielleicht machen werden würde oder nur mit extrem viel Widerstand. Und mich befasste aber auch innerlich extrem dieses ganze Bildungsthema.
Ja.
Und weil ich so viel über Erziehung gelesen hatte und was Kinder prägt und wie die aufwachsen und was die alles mitbringen und hatte das Gefühl, meine Güte, nach dieser ganzen Literatur und also ich habe wirklich viel gelesen, wir übersehen so viel, weil die Kinder so viel mitbringen und wir hören denen nicht genug zu. Und dann lief ich wirklich auf der Straße entlang an LearnLife vorbei, das ist eine innovative Schule in Barcelona, und guckte in das Schaufenster und dachte, boah, da musst du arbeiten. Und dann gab es eine freie Stelle, das war Sekretärin, und dann habe ich mich beworben und dachte, egal, Hauptsache du kommst in den Laden rein, die werden schon merken, dass du vielleicht keine Sekretärin bist.
Ach nein, geil.
Und habe dann da angefangen. Und da in Spanien ist 100% sehr üblich und dann habe ich 80% gedacht, damit kann ich ins Rennen gehen. Und ja.
Du, also das muss ich mir genauer vorstellen. Du gehst über die Straße, guckst in dieses Fenster, in dieses Schaufenster und kommst nach Hause und sagst zu deinem Mann, ich habe es gesehen. Kennst du schon LearnLife? Das ist es, ich kann es fühlen. Hat der nicht gedacht, okay, und jetzt fängst du als Sekretärin an? Nach dem, was du bisher so geleistet hast, ist das dein Ernst? Oder hat er gleich gesagt, ja, okay?
Nee, der hat dann gesagt, du, ich kenne den Gründer, den habe ich irgendwann mal getroffen.
Ach nein.
Und ich verbinde dich gerne. Und dann... Nö, ich habe immer gesagt, ich muss das erleben. Und es war für mich auch klar, dass das vielleicht auch nur eine Phase ist, weil wir ja irgendwann nach Deutschland zurück wollten und so unsere Familie. Und ich dachte, der war eigentlich ein großer Fan, weil er auch meinte, du musst auch mal ein Startup kennenlernen. Du bist immer in deinem Konzern zu Hause und so funktioniert das Leben nicht.
Er hat offensichtlich deutlich höhere Startup-Erfahrungen.
Genau.
Okay, also du dann angefangen als Sekretärin und haben sie es schnell erkannt?
Ja, das war ja schon im Interview dann klar, dass ich, wir gesagt haben, du, das ist Assistenz von da und dem Gründer und dann wurde meine, ich glaube, das hieß dann CEO Support und Special Projects oder sowas und dann haben wir uns da sehr schnell auf die Special Projects fokussiert und ich glaube, es war am Ende, habe ich dann auch sehr schnell dann gesagt, ich will eigentlich auch keine Flüge buchen oder unbedingt.
Ja.
Aber das ging ganz gut. Also das waren dann vielleicht 10% von meinen Aufgaben, waren wirklich so. Und der Rest war allround, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass du im Startup wirklich wahrscheinlich gar keine Sekretärin brauchst.
Ja. Lass uns noch mal ein bisschen inhaltlich darüber sprechen, was LearnLife ist, weil ich, es ist mir jetzt mittlerweile ein paar Mal über den Weg gelaufen, aber es ist noch nicht so vertreten weltweit, sage ich mal, dass jeder sofort eine Vorstellung davon hat. Was macht diese Art von Bildungssystem, von Schule so besonders?
Also erstmal, wenn LearnLife hören würde, dass ich sage, das ist eine Schule, würden die mich köpfen.
Ja.
Weil wir diesen Begriff versucht haben zu gehen. Aber ich weiß immer nicht, wie man das anders umschreiben kann. Das ist ein Lernort, der mal Schule ersetzen sollte, weil LearnLife oder wir, würde ich immer noch sagen, ich sehe mich da als Teil der Familie, glauben, dass Lernen halt überall stattfindet und das ein Leben lang. Und dass wir immer wieder in unserem Leben Orte brauchen, wo wir lernen können, wo wir Dinge auffassen und wo wir vor allen Dingen uns mit der Frage beschäftigen, was brauche ich? Und LearnLife ist ganz stark nicht getrieben von irgendeinem Wissensvermittlungsauftrag, sondern das zugrunde liegende Konzept ist Ikigai. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast.
Ja, aber auch erst im Zusammenhang mit der Recherche zu dir, okay, ehrlich gesagt.
Und das Ikigai sagt im Prinzip, was liebe ich?
Ja.
Was kann ich gut? Was braucht die Welt? Und wofür werde ich bezahlt? Und das, was in der Mitte von diesen vier Kreisen steht und sich überschneidet, ist eigentlich das, was du machen solltest.
Ja.
Weil du alle diese Komponenten brauchst, um zufrieden zu sein. Das ist eine japanische Philosophie. Und zugrunde liegend ist aber die Frage, wieso bin ich hier und was möchte ich eigentlich? Und darum ist LearnLife aufgebaut, dass sie sagen, es geht immer darum, was treibt dich und welche Lernangebote können wir dann machen, um diesen Hunger oder Durst nach etwas Größerem zu befrieden. Und die Lernbegleiter, so heißen die Lehrer dort, sind Menschen, die dich bei dieser Entwicklung unterstützen. Und da geht es einfach wahnsinnig früh darum, dir Ziele zu setzen, dich zu strukturieren, dir Sachen selber zu erarbeiten und zu sehen, dass du ganz, ganz viel alleine kannst und vielleicht erst an wenigen Knackpunkten Ressourcen brauchst, wie Mitschüler, sind ja auch wahnsinnig Ressourcen, Coworker, die auch bei LearnLife sitzen, oder eben Lernbegleiter, die dir vielleicht irgendwie weiterhelfen können. Und ich glaube, also was du siehst, ist, dass das Menschen sind, das sind 13-, 14-Jährige, die ein ganz anderes Selbstverständnis von sich haben, ein anderes Selbstbewusstsein, sich auf eine Bühne vor 100 Leuten stellen und irgendwas vortragen. Wahnsinn. Also es ist schon irre in so einer Persönlichkeitsentwicklung. Ne?
Wenn man so an Schule denkt, dann denkt man immer so an 1. bis 12. oder 13. Klasse, je nachdem, wann man geboren ist. Das ist ja aber dieses Ikigai-System oder nicht System, der Gedanke dahinter ist ja etwas, was das ganze Leben eigentlich beeinflusst. Ne? Das ist denn trotzdem LearnLife tatsächlich klassisches Schulsystem im Sinne von 5-6-Jährige bis Abschluss?
Also, ich glaube, die Frage ist, muss es das sein? Wenn wir würden LearnLife Hamburg machen nächstes Jahr auf und das Teil von dem Projekt, wo ich auch involviert bin. Und ja, da wird es eine Schule sein, die genauso klassisch gedacht ist, weil wir schlichtweg keine andere Möglichkeit haben, das regulativ hinzubekommen. Aber in unserer LearnLife-Vorstellung ist das ein Ort, wo du lernst bis zu einer bestimmten Phase, wo du merkst, ich springe ab und ich brauche einen anderen Ort zum Lernen. Und ich habe letztens einen Bericht aus Stanford gelesen, die ja das Uni-Konzept hinterfragt haben und gesagt haben, wieso haben wir noch Abschlüsse an Unis? Wieso haben wir nicht eine Mitgliedschaft in verschiedenen Universitäten? Ja. Und wir gehen immer wieder zurück für 3, 4, 5 Wochen, Monate, um uns genau zu dem Thema aufzuschauen, was wir im Moment des Lebens brauchen, wo wir da sind. Und das, glaube ich, trifft es sehr. Und so versteht sich LearnLife auch.
Ah, spannend. Das ist auf einem riesigen Campus in Barcelona.
Nee, es ist ein ganz kleines, altes Haus in der Stadt.
Ach nein, das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Okay, weil das Angebot ist so wahnsinnig umfangreich, beziehungsweise das, was ihr jetzt, und jetzt kommen wir in die Gegenwart, nach Hamburg bringen wollt. Das ist ja sehr, sehr umfangreich. Bevor wir aber jetzt nach Hamburg kommen, du bist aktuell noch LearnLife Barcelona, also in meinen Gedanken gerade aktuell, und bekommst ein Joboffer sozusagen von Hamburg? Oder wie würdest du es beschreiben? Wie kamst du zum Umzug?
Also, der Link ist, dass Benjamin Otto dieses Projekt finanziert in Barcelona und ich den immer mal wieder getroffen hatte. Und ich glaube, für meine persönliche Einordnung braucht es immer den Dienstag, wo ich einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand hielt.
Ja.
Und Mittwoch der Anruf kam, sag mal, hast du nicht Lust, nach Hamburg zu kommen und Geschäftsführerin von Life Hamburg zu werden, wo eben LearnLife einziehen soll. Ein großes, wir nennen es noch Bildungscampus, aber es ist eigentlich ein Zukunftsraum, wo sich Dinge abspielen sollen. Und dann, habe ich nur in dem Moment gesagt, ja, aber wenn ich nicht unbedingt nach Hamburg ziehen muss, und ich wollte dir auch noch sagen, ich will auf jeden Fall noch Kinder kriegen, weil ich nicht genau wusste, was ich jetzt machen sollte. Und dann meinte er, okay, wir hören uns wieder. Und so, dann gab es noch ein paar hin und her und kam ich nach Hamburg.
Ja, und du hast nicht gelogen, als du gesagt hast, du willst noch Kinder kriegen, weil dieser dritte Schwangerschaftstest, der positive, der beinhaltete nicht eine Einlingsschwangerschaft, sondern direkt Zwillinge.
Ja, genau. Das war dann die große Überraschung nach Vertragsunterzeichnung, dass das dann Zwillinge wurden. Ich fand das erstmal irre cool, dass ich dann tatsächlich in den Vertragsverhandlungen gesagt habe, ich bin schwanger, aber ganz früh und ich weiß nicht, was daraus wird. Und dann haben die gesagt, das okay, cool. Und dann ging es weiter. Und ich hatte das irgendwie viel mehr als Thema für mich gesehen, dass dann vielleicht auch der Arbeitgeber daraus ein Thema macht. Und die meinten dann, das passt und das wird sich alles fügen. Und dann musste ich schon sagen, war ich ein bisschen geschockt, als das dann Zwillinge wurden. Dann hat mir es immer so ein bisschen schön geredet und ich muss schon sagen, also das Volumen, das Zwillinge mit sich bringen, das habe ich. Ich weiß nicht, ob ich es unterschätzt habe oder mir nur schön geredet habe, aber es ist auf jeden Fall echt viel.
Ja, das glaube ich dir gerne. Vor allem, wenn man schon zwei hat.
Ja, genau.
Also ich weiß, ich habe auch schon ein paar Mal so diesen Gedanken durchgespielt und ich weiß immer gar nicht, was ich mir krasser vorstelle. So als allererstes, wenn man noch gar keine Ahnung hat, direkt Zwillinge oder halt an Stelle Nummer 3 und 4.
Ich glaube immer noch, ich fand das erste Kind war so herausfordernd, da würde ich keine Zwillinge haben wollen. Und jetzt ist man zumindest schon mal entspannter, dass man nicht wegen vielleicht Dingen zum Arzt geht oder
ja, ja.
Man weiß, wenn sie mit der Klobürste spielen, kommen sie nicht gleich um oder sowas.
Habt ihr irgendwie daran gedacht, dass es Zwillinge sein könnten? Also habt ihr, keine Ahnung, Eltern, die Zwillinge sind oder irgendeine Art von dieser genetischen Vorbelastung, von der man immer spricht?
Also wir haben tatsächlich eine, von der ich aber nichts wusste. Ja. Meine Uroma ist Zwilling. Und jetzt kannst du mich verrückt oder sonst was nennen. Ich habe meinem Mann immer gesagt, ich habe irgendwie das Gefühl, wir kriegen mal Zwillinge.
Nee, ich glaube sowas.
Und dann halte ich fest. Ich wurde immer sehr schnell schwanger und beim dritten Kind irgendwie nicht. Und dann ging ich zur Akupunktur. Das war aber so Akupunktur/Seelsorgerin. Alles für mich. Eine tolle Frau aus Mexiko, die ich in Barcelona getroffen hatte. Und die meinte zusammen, hast du vielleicht irgendwas in deinem Kopf, was dich behindert?
Ja.
Ich möchte auf keinen Fall Zwillinge haben. Und dann meinte sie, das geht doch nicht, vielleicht warten die schon auf dich, das musst du jetzt irgendwie akzeptieren. Und dann kamen wir nach dieser Session nach Hause und ich war bums, denn die Woche später war ich schwanger.
Das glaube ich nicht, aber ich habe eine Gänsehaut.
Naja.
Ja, so kann es gehen.
So kann es gehen.
Und nicht nur das, sondern auch, war das gleich ein Joboffer für die Geschäftsführung auch tatsächlich?
Ja.
Also eine Zwillingsschwangerschaft in dir plus Geschäftsführungsangebot.
Und dann kam Corona.
Und dann kam auch noch Corona. Okay, also ich merke schon, die inhaltliche Aufgabe, die dich da erwartet hat, die hat dich so getriggert, du hättest, glaube ich, nicht Nein sagen können. Aber du hast doch bestimmt mindestens wieder mal 8 Optionen aufgeschrieben, was so passieren kann oder einfach durchdacht, wie das Ganze so ablaufen wird, wie das nächste Jahr wohl aussehen könnte.
Also ich hatte einen tollen Kreis an Freunden in Barcelona aus der Lean-In-Bewegung, die dir sicher was sagt, von Sheryl Sandberg. Und wir hatten uns gefunden unter dem Motto berufstätige Frauen und wir hatten alle Kinder unter 5, also kleine Kinder.
Ja.
Und die habe ich sofort angerufen nach diesem Aufwand und habe gesagt, was soll ich machen? Und die alle ganz entspannt weiterverfolgen, unterschreiben, kriegst du hin. Und ich habe ehrlich gesagt keine 8 Optionen aufgemacht, weil ich dachte, wenn ich jetzt darüber nachdenke, dann mache ich es nicht. Und ich hatte in diesem Moment das Gefühl, diese Gruppe von Frauen, die hat mir auch so, so geholfen in meinem Leben in Barcelona, die sagt, okay, du musst jetzt irgendwie in dem vertrauen und das ist deine Chance, das einfach so auszuprobieren.
Ja.
Und ich wusste aber im Hintergrund, es gibt wahrscheinlich 8 Optionen und wenn es nicht klappt, dann kann ich es hinwerfen. Und dann meinte meine Freundin noch, weiß ich noch, und wenn dann kamen die Zwillinge raus, das war dann sozusagen noch einer drauf. Und dann meinte sie, wenn du es am Ende hinschmeißt, dann wird es jeder verstehen.
Ja,
und
stimmt.
Das fand ich total wohltuend. Und dann habe ich gedacht, na gut. Und dann habe ich aber eine wichtige Sache, hat mein Mann in diesem ganzen Prozess, kurz vorher hat er sein Unternehmen verkauft, vor der Vertrag, also bevor das noch kam. Und ich habe zu ihm dann gesagt, wenn es ja Zwillinge werden und du hast verkauft, dann musst du mir mindestens 1 Jahr von deiner Zeit schenken. Und alles hochhalten. Und damit hatte er frei ab sozusagen 3, 4 Monate vor der Geburt und das war eine Riesenerleichterung.
Ja, das glaube ich. Hat er verkauft, um auch diesen Umzug?
Nee, das war zufällig parallel.
Das hat damit nichts zu tun.
Also es war gerade verkauft und dann kam das Angebot, wo wir die Frage uns stellten, was wollen wir eigentlich machen? Und wir wollten ehrlich gesagt nach Frankfurt ziehen. Wir hatten da auch schon ein Grundstück in Aussicht und näher an meiner Familie.
Ja.
Und wir sind irgendwie so gepolt, dass wir dann immer dem Ruf folgen und sagen, wenn sich das Leben fügt, dann fügen wir uns mit dem Leben.
Ja, da fügte sich aber eine ganze Menge zur gleichen Zeit, also sehr geballte Fügung auf jeden Fall. Und wichtig noch zu wissen, ihr habt beide keine familiäre Beziehung nach Hamburg.
Nee, wir kannten Hamburg quasi nicht. Ich war zweimal in Hamburg gewesen und Tom irgendwie einmal und dann haben wir uns einfach relativ kurz und schmerzlos ein Haus gesucht, weil wir auch damals noch davon ausgingen, wir ziehen da irgendwann nach Frankfurt, das wissen wir heute gar nicht mehr, und haben dann einfach den ersten Treffer so ungefähr von mir irgendwie einen Scout genommen und Tom ist hingefahren, hat gesagt, es passt und ich habe gesagt, super, dann machen wir das, ich habe das auch mir gar nicht angeguckt oder so und dann haben wir diesen Mann wirklich auf Knien angefleht, dass er innerhalb von 2 Monaten auszieht. Der hatte das gerade auf Immobilien-Scout gestellt und ging davon aus, dass das dauert.
Ja.
Und ich habe gesagt, Tom, wenn ich dann mit Zwillingen schwanger bin, ist meine einzige Bedingung, ich muss spätestens im April oder Mai in Hamburg sein und zur Ruhe kommen, weil sonst halte ich das nicht aus.
Und Zwillinge kommen ja auch gerne mal ein bisschen früher oder müssen vielleicht früher geholt werden. Also, gut, also du mit Sack und Pack, mit Nanny, die habt ihr ja überreden können. Oder Kindermädchen oder ich weiß nicht, wie ihr sie nennen würdet.
Allerdings ist die dann coronatechnisch in Bolivien stecken geblieben und waren es leider 8 Monate abhanden gekommen.
Oh, wow, 8 Monate. Die habt ihr aber dann wahrscheinlich gefüllt mit jemand anderem, oder?
Mit relativ viel Familie und wir haben dann einfach gesagt, da war Corona, da war irgendwie sowieso alles durcheinander.
Drüber und drunter. Also mit Sack und Pack, mit Mann, Kind und Kegel hätte ich fast gesagt, aber mit 4 Kindern, beziehungsweise 2 noch im Bauch beim Umzug. Ne? Die sind nicht in Barcelona geboren, sondern dann in Hamburg. Und dann warst du, und habe ich wieder in deinem Lebenslauf nachgezählt, ich glaube 7 Monate raus oder so, bevor du wieder eingestiegen bist.
Ja.
Das ist ja also auch für Zwillinge nix, ne?
Ja, also ich habe auch nochmal verlängert. Ich wollte nach 6 wiederkommen und weiß noch genau diesen Anruf fast auf Knien. Ich schaffe das nicht.
Ja.
Und die sehr verständnisvoll wieder. Und trotzdem hatte ich innerlich, ich hatte gedacht, diese Chance, dass dir Menschen das zutrauen, mit Kindern, mit allem, die hast du nicht oft im Leben. Und ich hatte das Gefühl, ich möchte es hinkriegen, weil ich beweisen will, dass es funktioniert. Und dann ist immer so. Ich kämpfe nicht für mich in dem Fall, sondern ich habe das Gefühl, ich kämpfe dafür, dass Mütter eben Verantwortung auch bekommen und das auch beweisen können. Und mein Gott, wenn du es dann hinkriegen musst, dann geht's irgendwie. Und ehrlich gesagt, finde ich, merkt man rückblickend immer, dass diese kleine Phase auch extrem dankbar sind. Die schlafen viel und du hast auch noch Freiraum. Ja, du hast schreckliche Nächte. Die habe ich heute immer noch, plus die Kinder sind den ganzen Tag wach. Also ich finde immer, diese Phase zwischen 1 und 2 ist viel anstrengender als die Phase, wo die noch so mini sind.
Jetzt hast du gerade gesagt, du wolltest es dir und für alle anderen Frauen und Mütter beweisen. Aber warum dann gleich solche große Herausforderungen? Also hättest du es dir nicht auch erlauben können zu sagen, ich will das alles, aber ich kann erst nach einem Jahr. Ich muss mich erstmal einruckeln und meine 6-köpfige Familie sortieren.
Also du hast inhaltlich bestimmt recht. Ich habe das Gefühl, für das Projekt wäre es, hätte es nicht funktioniert. Mhm. Weil dann hättest du eine Interimsgeschäftsführung haben müssen. Und so war das so, dass wir alles irgendwie überbrückt haben mit meinen Kollegen. Und das war dann auch das Maximum, was möglich war. Und ich glaube, ich hätte dann auch einfach initial nicht guten Gewissens das antreten können.
Welchen Status hatte das Projekt, als du nach Hamburg gekommen bist?
Findungsphase, würde ich sagen.
Und es wird ja in Hamburg ein bisschen größer als ein altes Haus in der Stadt.
Genau.
Man kann auf der Website schon so imaginäre Renderings erkennen. Kannst du ein bisschen erklären, wie das aufgebaut ist und wo das überhaupt auch stattfindet?
Wir haben da ein Haus mit 12.000 Quadratmetern und da geht es eben darum, dass sich ganz viele Bereiche des Lebens wiederfinden. Das ist ein holistischer Ansatz. Im Prinzip ist es für mich so, dass also die LearnLife-Schule zieht da ja ein und es ging immer darum, wie kann man dieses ganze Thema Lernen, aber auch Selbstreflexion und sich selbst und seine Stärken finden und die in der Gemeinschaft wieder einbringen, größer aufziehen. Und deswegen sind eben die Bereiche Lernen ganz wichtig oder Bildung, Ausbildung mit Kita und Schule und gleichzeitig aber auch das ganze Thema Gesundheit, Wohlbefinden, Berufung, wie wir es nennen. Also was möchte ich aus meinem Leben hinterher machen? Wo kann ich mich mit meinen Fähigkeiten einbringen? Und dazu gibt es dann verschiedene Angebote.
Und wenn sowas noch in der Findungsphase ist, dann ist der Arbeitsaufwand für dich in deiner Position wie hoch gewesen?
Na, ich habe da mit 70% angefangen und habe dann nach den Kindern auf 50% reduziert und jetzt arbeite ich sozusagen einen halben Tag momentan.
Nach den Kindern heißt nach der Geburt der Zwillinge?
Genau. Und bis zur Geburt habe ich 70% gearbeitet, wenn ich mich richtig.
Also mit 2 Kindern von etwa 3, oh Gott, jetzt komme ich selber durcheinander. Wie alt waren die ersten beiden nochmal dann?
Nee, die waren noch zum Glück nicht mehr 1. Also ich habe bei LearnLife 80% gearbeitet mit den Kindern, die 1 und 3 waren.
Genau,
und dann
so
wurden sie sozusagen 2 und 4 und ich habe auf 70% reduziert, was ich schon einen Riesenunterschied fand. Also vom ich finde diese 2-3 Stunden mehr, das macht immer diesen Unterschied zwischen ich muss los vom Schreibtisch in den Kindergarten, zwischen ich habe noch mal eine Stunde Zeit, zwischen mein Job ist vorbei und Kita fängt an. Und jetzt bin ich bei 50%, was auch daran liegt, dass ich noch ein paar andere Sachen von meiner Familie einfach mich einbringe, wofür ich Zeit brauche. Aber ich finde ehrlich gesagt, diese 50% ist fast die undankbarste Form, weil du da musst du wirklich versuchen, alles unter einen Hut zu bringen. Und bei 80 oder so entscheidest du dich, ich bin halt einfach von morgens um 9 bis 16 Uhr nicht da und fertig. Und dann kann ich auch in Ruhe Mittag essen. Und bei 50, so wie heute, dann denke ich mir so, okay, jetzt gehst du schneller vorbei und isst irgendwo noch was auf der Hand, weil du es dir einfach, weil du immer so ein bisschen durchgetaktet bist, ne? Und ich habe das Gefühl, dass eigentlich mehr Arbeiten dann manchmal einfacher ist, weil es unglaublich viel Ruhe in den Tag bringt.
Das heißt, dein Ziel wäre, über kurz oder lang wieder aufzustocken?
Ja, also ich habe jetzt meinem Mann gerade letzte Woche noch einen Plan gemacht, dass wir beide ungefähr so eben 75%, wobei wir immer schon sagen, was heißt das heute noch? Es gibt, glaube ich, auch 40-Stunden-Woche. Wo ist die entstanden? Wieso gibt es die überhaupt? Also, dass wir einfach beide sehr gleichmäßig uns das aufteilen und das Ziel ist eigentlich, dass wir die Kinder, einer von uns ab 14 Uhr bei den Kindern ist.
Ah, immer abwechselnd quasi.
Immer abwechselnd, genau.
Das finde ich ein sehr schönes Konzept. Das wäre auch so eines der Utopien, die ich so ansteuern würde. Ich habe selber zu Hause so erlebt und ich habe davon total profitiert. Habe es in dem Moment gar nicht so wahrgenommen, aber jetzt so rückblickend oder auch ja schon vor ein paar Jahren rückblickend festgestellt, dass es so schön ist, dass man beide Eltern hat und das zum gleichen Zeitpunkt oder zum gleichen Aufwand sozusagen für die Eltern. Wenn du... Also, du hast gerade schon gesagt, die Nächte sind anstrengend und tagsüber schlafen sie jetzt auch nicht mehr so viel und jetzt hast du auch noch 2 und die sind ja meistens nicht synchronisiert. Wie handelst du das, sozusagen deine Kraft, die du nachts vielleicht nicht, oder deinen Akku, den du nachts vielleicht nicht komplett aufladen kannst, dann in Kräfte tagsüber zu teilen? Habt ihr euch da 50-50 aufgeteilt für die Nächte oder habt ihr vielleicht auch da eine Unterstützung, so eine Art, weiß ich nicht, Night Nanny oder so?
Ja, ich hatte tatsächlich, haben mir sehr viele Zwillingsmütter geraten, aber ich fand diesen Gedanke des Schlaftrainings vermeintlich, was eine Night Nanny vielleicht machen würde, das hat mich so abgeschreckt, dass ich das nicht wollte. Und ich glaube, das ist eine Sache, die ich vorhin erwähnt hatte, mit wenn man 80% arbeitet, dann holen sich das die Kinder wann anders. Und bei uns war es immer so, dass die Kinder nachts immer wieder kommen oder auch morgens. Wir fangen relativ spät an zu arbeiten, um 9 und stehen aber um 6 auf.
Ja.
Und wir haben morgens Zeit und wir lesen auch morgens noch ein Buch im Bett. Und, und ich hatte das Gefühl, dass diese Nächte für uns als Familienzeit tatsächlich wichtig sind. Und deswegen wollte ich keine Nacht-Nanny. Und wie wir es jetzt machen, ist, dass wir tatsächlich die Zwillinge aufteilen. Mein Mann hat einen und ich den anderen. Und jeder ist für einen zuständig. Und meistens ist ja so, dass das Kind, was, wenn du mal Pech hast, vorletzte Nacht war der, glaube ich, von 12 bis um 2:30 wach, dann schläft der auch danach wenigstens gut. Dann hast du so von 3 bis 7 nochmal.
Dann holt sich das dann zurück.
Ja, und sonst wechseln wir uns ab und am Wochenende darf jeder an einem Tag ausschlafen, bis in die Puppen.
Guter Deal.
Ja, und ich glaube, ehrlich gesagt, du kriegst dann, merkst, dass du viel hinbekommst, trotz wenig Schlaf und irgendwann wird es besser.
Und sind das ganz wichtige Stunden am Morgen sozusagen für eure Familie? Das kenne ich auch mittlerweile, hätte man sich vorher gar nicht so, also habe ich mir vorher gar keine Gedanken darüber gemacht, dass man bis 8 Uhr schon 23 Bücher gelesen haben kann und was gemalt oder gebastelt haben kann. Aber finde ich auch gar nicht so schlecht. Also ich finde es auch irgendwie total schön, so früh in den Tag zu starten, wenn man so weiß, oh, die Nachbarn haben noch nicht mal Licht an. Ja. Gibt es sonst auch so feste Familienzeiten oder macht ihr das alles so ein bisschen variabel?
Nee, wir haben eigentlich, also es ist tatsächlich, dass wir sehr viel von allen beruflichen und Terminen, die wir machen, von der Familie aus kommen. Also wir haben irgendwann mal uns tatsächlich ans Whiteboard gestellt und haben zu Hause viele Whiteboards und haben gesagt, was wäre eigentlich unser Ideal von der Familie? Und da kam dann raus, wir wollen eigentlich, dass ab 2 jemand bei den Kindern ist. Wir möchten, dass wir sie mindestens von, weiß nicht, zur Kita bringen und auch abholen oder ich weiß gar nicht mehr, was da die Einigung genau war. Und da war unter anderem auch, wir wünschen uns ein gemeinsames Frühstück und 3-mal pro Woche ein gemeinsames Abendessen und gemeinsame Zeit am Wochenende. Und das haben wir dann, doch, das kriegen wir eigentlich auch hin. Es gibt natürlich immer mal 2-3 Tage, wo es dann nicht so funktioniert oder eben einmal, ne, ich überspringe auch manchmal morgens über Familienzeit und schlafe einfach nochmal, wenn es nicht geht.
Ja.
Aber das ist sozusagen unser langfristiges Ziel.
Wenn ihr 3 gemeinsame Abendessen sozusagen in der Familie habt, heißt das, dass die anderen 4 durch Arbeit besetzt sind oder habt ihr auch noch Me-Time, kalkuliert. Genau,
das ist ein guter etwa. Frage. Also die drei sind unter der Woche tatsächlich. Also am Wochenende würden wir eher immer Familienessen machen.
Ja,
ja, über die Me-Time und Us-Time ist
ja. Ja, genau.
Da sind wir tatsächlich, ich habe das Gefühl, das ging super gut, bis die Kinder so eins waren und jetzt gerade ist es wieder alles durcheinander und ich bin einfach optimistisch, dass das wieder mehr kommt. Also ich versuche mir tatsächlich die Miete am Tag zu holen, indem ich mir irgendein nettes Lunch mit einer Freundin lege oder das haben wir in Barcelona, habe ich mir da mitgenommen. Du sitzt, du die Kinder im Kindergarten absetzt und dann gehst du einfach noch in einen Café und wenn die Sonne scheint, setzt du dich eine halbe Stunde hin und isst ein Croissant und liest ein Buch und genießt es. Und Us-Time ist ehrlich gesagt, haben wir jetzt ein neues Experiment gerade laufen, dass wir da abends uns einen Timeblocker machen und sagen, wir arbeiten jeden Abend, aber ganz fix 40 Minuten und wenn der Wecker klingelt, dann lassen wir alles stehen und liegen. Und bis dahin alles durch, von Schreibtischsachen bis hin zu Büro, was auch immer du willst. Und dann machen wir auch noch bewusst irgendwas zusammen und da ist irgendwie eine Runde um Block drehen oder mit Babyfon in der Hand oder mit einem Wein trinken.
Ja, das klingt, als ob ihr so in regelmäßigen Abständen noch einfach euch so ein bisschen reflektiert und wieder von dem Whiteboard steht und sagt, okay, wo sind wir, wo wollten wir eigentlich mal ursprünglich hin und was können wir wieder dran schrauben? Ist das so eine, also so die Kommunikation innerhalb der Beziehung auch so ein bisschen so der Knackpunkt oder was würdest du als geschäftsführende Vierfachmutter, also her mit den Tipps?
Ja, also ich glaube tatsächlich immer wieder schauen auf das, was du hast und sagst, ist es das, was ich will? Und auch versuchen zu benennen, was du gerade nicht kannst oder ne, wieso bin ich schlecht gelaunt, wieso schreie ich irgendjemand an, bin ich müde, bin ich unzufrieden, ist das Kind wirklich doof, kann ja auch mal sein.
Ja.
Und ich glaube, das ist total wichtig und tatsächlich auch als Paar immer wieder zu sagen, Moment, wo sind wir gerade? Und ich weiß, dass wir in den letzten Wochen tatsächlich ganz oft abends total K.O. auf dem Sofa gehangen haben und gesagt haben, geht so nicht weiter, das ist nicht das, was wir wollen. Und wir haben das Gefühl, uns ist ein Gleisending oder sonst wie. Und dann sind wir relativ schnell, dass wir einfach uns dann sagen, okay, lass uns irgendwas finden, was uns hilft. Und dazu gehört dann auch, können wir uns irgendwo entlasten? Gibt es Unterstützung? Und da haben wir tatsächlich jetzt eine, die uns im Büro hilft, die einfach Krankenkassenanträge, Rechnungen, also wir hatten unglaublich viele Mahnungen, die gegen geblieben waren. Und dann haben wir gesagt, okay, dann haben wir wenigstens jemanden, der die Post aufmacht und sicherstellt, dass wir die Rechnungen pünktlich zahlen. Das ist dann eine große Entlastung. Und dann kommen die 4 Stunden pro Woche und das ist dann für uns vielleicht viel mehr wert als eine Putzfrau in dem Moment. Ja? Weil mit ein bisschen Staub und Dreck kann ich leben, aber wenn ich das Gefühl habe, mir entgleiten der Antrag meiner Wahlunterlagen oder sonst irgendwas, dann ist das doof.
Ja, über genau diese Position, ich weiß nicht, wie man sie benennt, haben wir ja im Vorgespräch schon mal gesprochen, das fand ich mega spannend. Wie findet man so eine Person, wie heißt die Job Description für diese Person? Wie findet man jemanden, der das wirklich nicht nur für sich und seinen eigenen Haushalt gut auf die Kette kriegt, sondern auch noch für den fremden Haushalt sozusagen?
Also das war irgendwie Büro, ich glaube nicht Bürohilfe, das klang uns zu banal, aber Büroassistenz und so haben wir es genannt. Und hatten dann gesagt 4 bis 8 Stunden. Wir wussten selber gar nicht genau, ob wir genug Volumen dafür haben und dachten, wir probieren das mal und haben jemanden gesucht, der selbstständig ist und das abrechnen kann, um es einfach auszutesten. Und da ehrlich gesagt, das war letzten Sommer. Ich glaube, Corona-bedingt gab es extrem viele Leute in Kurzarbeit.
Ja.
Und dadurch hatten wir bestimmt 8 Bewerbungen. Ich hatte es auf Facebook in so verschiedenen Gruppen gepostet.
Ja.
Mami-Kind-Gruppen und weiß ich nicht, Hamburg-Netzwerk, irgendwas. Und dann kam dann irgendwie über Empfehlungen ganz viel rein. Und da haben wir eine sehr patente Frau gefunden, die so um die 50. Und die hat irgendwie mega lustig gesagt, das weiß ich noch, gesagt, ich finde euch cool und ich möchte euch einfach unterstützen.
Cool.
Und der kannst du wirklich, letztens musste ich meiner Schwester irgendwie eine Babykrippe schicken.
Ja.
Und ich habe gesagt, Gott, das kostet mich mindestens 3 Stunden, bis ich es verpacke, den Versand raussuchen. Und trotzdem weiß ich, es ist total schön, weil die ist aus der Familie und die will diese Wiege haben. Wiege war's. Und dann habe ich gesagt, Julia, bitte löst das Problem. Mir ist es
egal wie
löst es. Und dann schickte sie mir irgendwann eine SMS mit dem Bild und meinte, ich habe es gelöst, kostet nur 25 Euro, aber sehr viel Nerven. So, wie schön.
Das war es wert.
Genau.
Okay, das heißt, alles, was so anfällt, wo du denkst, oh, es kostet mich zu viel Nerven und Zeit, schickst du ihr kurz eine Liste mit allen möglichen Sachen. Hat sie dann auch so Kontozugänge und solche Sachen? Oder gibt es Grenzen?
Genau, da sind wir gerade tatsächlich am Austesten. Da haben wir jetzt ein Gesundheitskonto aufgemacht, wo wir tatsächlich alle Arzt, das wird einmal gefüllt und davon geht die Krankenversicherung ab und dann alle Arztrechnungen und dann wird das wieder zurückerstattet. Das kannst du dann auch sehr schön transparent sehen, ob alles zurückgekommen ist.
Ach, und sie kümmert sich auch um solche Sachen wie in der bei der Krankenkasse.
Genau. Oh, ja, das hasse ich bei der auch. Zwillingsgeburt, ich glaube, wir haben ungelogen 12 Monate gebraucht, damit ich meine Geburt zurückerstattet bekommen habe. Und das ist ja, also willst du mal raten, was eine Zwillingsschwangerschaft mit Vorsorge und Geburt kostet? Du musst nicht.
Nee, sag du es. Ich habe schon große.
Egal, 18.000 Euro.
Fünfstellig, oh Gott.
Das ist wirklich unglaublich.
Weil du wahnsinnig viel Ultraschalls und so weiter hast. Und dann habe ich gesagt, und wenn du dann hinter noch so Wischen hinterher rennen musst, ne, wo dann ein Wisch 3.000 Euro wert ist, dann lohnt sich das schon.
Auf jeden Fall.
Und das schaffe ich nicht auch noch. Und da sind wir sehr rational im Sinne von, wo möchte ich meine Zeit verbringen, wo kann ich Mehrwert bringen und dann macht es für mich ja viel mehr Sinn, ich würde aufstocken auf 70-80% und dafür diese Sachen nicht machen, als dass ich, ne, ich also so wie ich Freunde habe und ich immer sage, wenn dir Putzen gut tut und Spaß macht, dann tu es, aber wenn nicht, dann gib es wem anders, gib's auch, weil ich glaube, idealerweise verdienst du vielleicht mehr als das, was so eine Putzfrau zahlen muss.
Ja. Finde ich sehr patent und praktisch. Hat mir viele Augen geöffnet, also diese 8 Methoden, sag nochmal 8-Optionen-Methode, die werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Ich ziehe meinen Hut vor dir, mit 4 Kindern, davon auch noch Zwillinge. Und wir werden auf jeden Fall nochmal genauer in die Show Notes schreiben, wie das Projekt genau heißt. Also Live Hamburg heißt sozusagen, das ist der Oberbegriff, man findet euch unter Live Hamburg, ne?
Ja.
Und ihr werdet wahrscheinlich an irgendeinem Punkt auch Mitarbeiter suchen.
Ja, wir so aktuell Werkstudenten, wir sind aber da.
Jetzt schon, okay.
Genau, jetzt und auch immer wieder welche und dann werden wir 2025 eröffnen. Deswegen rede ich auch noch so ein bisschen in vagen Form, weil wir tatsächlich gesagt haben, wir sind jetzt noch in Verfeinerung und bis Februar nehmen wir uns noch die Zeit, auch einfach viel selber zu definieren und gar nicht so viel rauszuposaunen.
Ja, aber 25, das ist in knapp 4 Jahren, von daher, da ist zum Beispiel mein Kind auch schon dem Schuleintritt deutlich näher. Ich finde das Projekt auch inhaltlich total spannend. Lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal genauer anzugucken, weil es einfach eine Riesenalternative ist zu dem Bildungs- und Schulsystem, was wir bisher alle so kennen. Und ich halte davon eine ganze Menge. Ich habe mich jetzt ja auch erst mal reinfuchsen müssen. Vielen Dank für deine Zeit, neben all dem, was wir gerade gehört haben.
Und danke dir für die Chance.
Sehr, sehr gerne.
Tschüss.
Auch wenn meine Kinder noch nicht morgen mit dem Thema Schule konfrontiert sind, sind Bildung und Co. doch eins der zentralen Themen. Und seit ich selbst Mami bin und nach in diese riesige Verantwortung für diese kleinen Menschenleben hineinwachse, begreife ich auch umso mehr, was dahinter steckt. Ich glaube, dass es sich in jedem Fall für jeden von uns lohnt, sich das Live Hamburg Projekt genauer anzusehen, sich Learn Live Barcelona genauer anzusehen und alte Systeme mal zu hinterfragen. Vielleicht werden wir für uns nichts mehr ändern können, aber allemal den Grundstein für die nächste Generation müssen wir jetzt legen. Also schaut mal auf live.hamburg. Wie Birgit schon sagte, es dauert noch ein wenig bis zur Eröffnung, die für aktuell 2025 geplant ist. Aber ehrlich gesagt, es ist nie zu früh, sich damit zu beschäftigen. Ich habe noch ein ganz anderes und weiteres Anliegen an euch. Und zwar denke ich gerade über eine Art neues Konzept für diesen Podcast nach und würde gerne 10 feste Fragen an jeden meiner Gäste etablieren. Ich würde mich total freuen, wenn ihr mir eure wichtigsten Fragen stellen bzw. schreiben könntet. Am besten bei Instagram unter mumpany_podcast. Danke und bis dahin, eure Nora.